MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. In den letzten Wochen war es um unseren fröhlich-katholischen Podcast Vergelt's Gott etwas ruhiger, aber heute Abend gibt's wieder eine brandneue Folge mit Pfarrer Josef Eck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Worüber die beiden sprechen und mehr, das verraten sie jetzt am besten selbst. Servus ihr beiden, schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo, servus zurück.
Gut erholt schaut ihr aus.
Ebenso.
Na, dankeschön, ja. Aber ihr sieht ein bisschen mehr nach Urlaub aus.
Völlig übertrieben.
Wo wart ihr in Urlaub?
Wir haben eine Woche miteinander sogar Urlaub gemacht. Und wir waren eigentlich genau da, obwohl das nicht geplant war, wir waren genau da, wo wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen hatten. Interessanterweise haben wir jetzt genau das selbst in die Tat umgesetzt, was wir unseren Hörerinnen und Hörern empfohlen haben.
Ja, normalerweise macht man das immer anders. Und beim Kochrezept muss man es zuerst ausprobieren und dann erst weiter erzählen. Wir haben es zuerst erzählt und dann selber ausprobiert. Aber es funktioniert.
Hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Also ihr wart quasi im Verkündungshaus, wenn ich jetzt nicht...
Ja, in Loreto waren wir, genau. Ja. In Manopello waren wir, in...
Jesu. Dann waren wir beim Volksheiligen Italiens,
nämlich Pater Pio waren Pater Pio. Wir dann, waren auf dem Monte San Michele.
Gott sei Dank, was du das jetzt erzählt, da war das Haus vom
Gargano. Genau, wo der heilige Erzengel Michael erschienen ist. Ja. Und dann waren wir noch beim heiligen Nikolaus von der Flühe im Nicht von der Flühe.
Was redet Nikolaus von Bari. Nein, also er ist ja nach Bari entführt worden, großen, das haben wir dann erfahren.
Nein, den großen Nikolaus.
Also so weit runter seid ihr gekommen.
Ja,
wow.
Bis ganz unten, also fast bis ganz unten.
Ihr wart eine Woche unterwegs.
Ja,
wir sind gesehen und erlebt. Also irre.
Schön. Josef hat einen guten Fahrer. Er ist der gute Pfarrer, ich bin der gute Fahrer. war sehr schön.
Ich glaube, der Josef hat im Vorfeld irgendwas von roten Ampeln erzählt, die du irgendwie Farben
nicht erkannt hast. Ja.
Stimmt, darauf hätte man noch näher eingehen sollen.
Ja.
Es war, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, aber ich glaube, in einer Stadt waren es mindestens drei rote Ampeln.
Das stimmt überhaupt nicht, das ist völlig übertrieben. Das ist also, das war,
du hast wahrscheinlich heute noch voll das Verkehrschaos.
Ganz falsch dargestellt.
Also aber ihr seid wieder gesund und munter und gut erholt zurück.
Gott sei Dank.
Sehr schön. Für diejenigen, die jetzt sagen, was habt ihr da so erlebt oder worüber sprecht ihr heute Abend oder worüber sprecht ihr in der aktuellen Folge? Also es geht nicht nur um euren Reisebericht, auf gut Deutsch gesagt, oder?
Wir haben eine Zuschrift bekommen von einer jungen Frau, deren Name nicht genannt werden soll. Ja. Und sie ist 19 Jahre alt und fragt sich einfach, wenn der liebe Gott uns dann später mal im Himmel haben möchte, warum hat er uns nicht gleich in den Himmel geboren? Also warum werden wir dann kommen erstmal auf der Erde, auf die Welt und dann erst in den Himmel? Also das finde ich eine
sehr gute Frage. Ja. Sehr gute Frage. Ja, also auf jeden Fall wird es heute Abend garantiert nicht langweilig, Nein. So wie jedes Mal. Mhm. Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Fix sind aus dem Sommerurlaub wieder zurück mit einer neuen Folge Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast, ab sofort auf innehalten.de, überall wo es Podcasts gibt. Und heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach der Gottesdienstschalte aus dem Münchner Liebfrauendom, gleich nach 19 Uhr, wie gesagt, bei uns hier im MKR. Vielen Dank euch beiden. Wir freuen uns wieder, dass ihr da seid und vergelt's Gott.
Sechs Gott. Wir freuen uns auch.
Ja, einfach mal die Tage wieder ein schönes Buch lesen. Das ist doch was Herrliches. Die Münchner Autorin Tanja Kinkel liefert den passenden Lesestoff dazu. Ihr neues Buch ist nämlich ein historischer Roman über zwei Frauen, die während der Revolution von 1848 für Freiheit, Frauenrechte und für Demokratie kämpfen. Und gerade diese sieht die Autorin heutzutage in Gefahr.
Deswegen sind historische Romane für mich, und das gilt für diesen wie für andere auch, immer auch ein Kommentar und eine Aufforderung, an die Gegenwart zu schauen. Das ist passiert. Jede Epoche hat zwar einzigartige Umstände, aber jede Epoche hat auch Parallele zur Gegenwart. Was können wir daraus lernen?
Historischer Stoff mit aktueller Bedeutsamkeit also. Im Wind der Freiheit von Tanja Kinkel gibt's überall im Handel für 26 Euro. Natürlich auch im Onlineshop hier bei uns auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund hier bei uns in der Münchner City. Viel Spaß beim Entdecken und Lesen. Ja, während in China Diktatoren bei einer Militärshow modernste Waffen und somit Symbole von Gewalt, Tod und Menschenverachtung zur Schau stellen und sich feiern lassen, erlebt Pfarrer Schießler in Altötting eine ganz andere Art von Prozession, in der Glaube, Hoffnung und Vertrauen im Mittelpunkt stehen.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer.
Ein Podcast präsentiert von der Anwaltskanzlei Rainer. Ihre Experten für Vorsorge und Erbrecht in Olching.
Ich werde mich nie damit abfinden können. Es sind so martialische,
so abschreckende, in dem letzten doch nur einfältige Bilder. Wenn man, und wir erinnern uns, wir schreiben das Jahr 2025, wieder mal so Ausschnitte einer Militär- und Waffenparade geliefert bekommt, wie zuletzt geschehen in China anlässlich der Feier des Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg. Da stehen dann oben auf der Tribüne drei Männer im Mittelpunkt, Präsident Xi, Putin und der Diktator von Nordkorea, Kim Jong-un, lächelnd und grinsend, winkend und entspannt, als wäre das alles, was da vor ihnen abläuft, ein Kinderspiel, ein Faschingszug. Dabei passieren hier gerade die neuesten, die modernsten, die tödlichsten, die gefährlichsten Waffen, die der Mensch bis heute entwickeln konnte. Da rollen riesige Raketen, die nichts anderes bringen als den puren Tod für unzählige Menschen. Den Tod für alles Leben, das sie treffen. In Reih und Glied geordnet rollen Panzer und Schützenfahrzeuge vorbei, begleitet von unzähligen Soldaten in strammen Schritt. Und da oben freuen sich drei der größten Menschenverächter, die unsere Zeitrechnung gerade anzubieten hat. Mittlerweile hat Putins Ukraine-Krieg allein eine 250.000 tote russische Soldaten gefordert. Man stelle sich das vor, welche Dimensionen das sind. 250.000 tote Soldaten, weil da ein einziger in seiner Großmachtsfantasie getrieben diesen Krieg führen muss. Von den Menschenrechtsverletzungen in China, Stichwort Tibet, Hongkong, die Uiguren und so weiter, berichten Menschenrechtsorganisationen laufend. Hier aber zählt nicht der Mensch, hier zählt der Stahl, hier zählen die Waffen. Der Mensch ist lediglich Massenware und er hat sich diesem politischen System unterzuordnen. Obwohl ein Kim Jong-un in der Schweiz ausgebildet wurde, die Hoffnung also bestand, dass er im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater genügend westliche Ausbildung mitbekommt, um dann dem Unrechtssystem seiner Familie in seinem Land ein Ende zu bereiten, Menschenrechte und Mitmenschlichkeit auch in seiner Heimat in den Blick zu nehmen. Es ist nicht eingetreten. Genau das Gegenteil ist geschehen. Brutaler und menschenverachtender als bisher unterdrückt er seine eigenen Landsleute, schickt Soldaten in den Krieg, in einen Krieg, der nicht seiner ist, in die Ukraine, lässt zu Hause Menschen hungern und in absoluter Unfreiheit leben. Wir schreiben 2025. Die Zustände sind nahezu biblisch. Da stehen sie nun, die drei, und lachen alles Leid und allen Horror weg. Sie sind ja die Guten, sie haben das Sagen, sie haben die Macht, sie machen die Weltordnung. Sie kommen mir vor wie Kinder im Sandkasten. Die schieben sich da die Spielfiguren vor sich her. Wir sind die Figuren, die Menschen. Und die, diese Figuren, die jubeln ihnen auch noch zu. Wie perfide ist das denn? Aber damit beginnt eigentlich das Drama, dass Menschen auf dieses Spiel hereinfallen, scheinbar wirklich das alles noch bewundern und bejubeln und sich daran ergötzen, wie wenn sie bei einem Faschingszug auf die Kamellen warten, scheinbar ihren eigenen Verstand aufgegeben haben und sich gerne und willig diesem System unterordnen, das sie gar nicht mehr verstehen. Ja, überhaupt, dass sie daran teilnehmen. Und wenn sie nur teilnahmslos zuschauen würden, das allein macht mir schon Angst, pure Angst. Das kannst du doch nur mit Menschen machen, die sich ihrer persönlichen Verantwortung und Würde gar nicht mehr bewusst sind. Ich muss den Fernseher abschalten, ich kann da nicht mehr hinsehen. Ich finde es so lächerlich und widerwärtig zugleich. Die biblische Ursünde, nämlich wie Gott sein zu wollen, nimmt hier derart deutliche, greifbare Gestalt an, dass es mich zu erdrücken droht. Aber, und das weiß ich, sie wird mich niemals erfassen. Davon bin ich fest überzeugt. Tage später bin ich in Altötting und erlebe eine Parade der ganz anderen Art. Ein ganz einfacher, schlichter Kapuzinerpater, den ich sehr bewundert habe seit meiner Jugend, wird bestattet. Nach dem Gottesdienst in der Basilika wird sein Sarg aus der Kirche hinausgefahren, Und mit seiner sterblichen Hülle in diesem Sarg wird er einmal um den Kapellplatz gefahren. Einmal um die Gnadenkapelle herum. Die Menschen folgen ihm betend und schweigend. Sie machen sich seines Todes, des Todes des Menschen überhaupt und ihres eigenen bevorstehenden Todes bewusst. Es ist das sichtbare Zeichen der Vergänglichkeit, das sie hier zusammenbringt. Sie bekennen sich zu ihrer Schwäche, die ihnen das irdische Leben kosten wird. Aber sie vertrauen dem, der eben stärker ist als der leibliche Tod. Das Umkreisen der Gnadenkapelle ist wie ein sichtbares Beschwören an die Mutter Gottes. Geleite du ihn jetzt gut nach Hause, hinein ins ewige Leben, hin zum Vater im Himmel. Etwas Wichtigeres gibt es doch nicht, als sich dir anvertrauen zu dürfen. Du, Maria, du hast doch fest daran geglaubt. Und der Verstorbene hier in diesem Sarg, er hat es auch getan. Und jetzt beginnt das neue Leben für ihn. Wir werden ihn in ein Grab hineinlegen, wie als wenn wir ihn in die geöffnete Hand Gottes hineinlegen. Und jetzt geh du mit ihm. Was ist das für ein eindringlicher, ehrlicher und absolut liebenswerter Beweis der Demonstration und der Bitte des Glaubens? Genau das sind die Paraden, die ich sehen will, die mir gut tun. Hier wird nicht menschliche Scheinmacht, die nur auf Zerstörung aus ist, in abscheulicher, präpotenter Weise demonstriert. Hier wird Glaube, Hoffnung und ehrliche Liebe demonstriert. Ja, es gibt einen Ort, einen Platz, der für jeden Menschen gleich da ist, nämlich Gott selbst. Ein nicht von Menschenhand errichtetes Haus, nennt es der Apostel Paulus. All eure Waffen und Raketen, eure Muskelspiele und Angebereien, die reichen da nicht hin. Mit euren Paraden macht ihr mir keine Angst. Nein, ihr schreckt mich nur ab. Diese Parade des Glaubens und der Hoffnung aber, sie macht mir Mut und schenkt mir Vertrauen. Da muss ich nicht weg oder umschalten. Hier gehe ich gerne mit, betend und schweigend. Ich wünsche uns eine gute Woche und unseren Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr. Euer Pfarrer Schießler.
Du weißt, was mir eingefallen ist? Ich muss mich wirklich mal um mein Testament kümmern und um meine Immobilien. Sag mal, hast du eine Ahnung, wen könnte man da eigentlich fragen?
Grüß Gott, ich bin Markus Sebastian Rainer, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht in Olching. Ich unterstütze Sie mit meinem Team seit über 20 Jahren kompetent und zuverlässig bei allen Fragen rund um Schenkungen, Erbschaftssteuer, Erbengemeinschaften und Pflichtteile. Mit unserer Erfahrung sorgen wir dafür, dass Ihr letzter Wille rechtssicher und klar formuliert wird. Wir helfen Ihnen, Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer zu sparen.
Rechtsanwaltskanzlei Markus Sebastian Rainer. Der Rainer mit AI in Olching. Kontaktieren Sie uns unter 08142 42 2270 oder im Internet unter kanzlei-rainer.de. Nicht vergessen, Rainer mit AI.
Nein, nicht München ist die nördlichste Stadt Italiens, sondern Freising. Zumindest bis Januar. So lange sind im Diözesanmuseum Spitzenwerke der Malerei aus Florenz, Venedig und anderen Städten zu sehen. Sie stammen aus der Zeit der Renaissance, vor rund 600 Jahren. Gemälde, die Sehgewohnheiten, aber auch das Menschen- und Gottesbild geprägt haben. Die Ausstellung trägt den Titel Göttlich und ist ab diesem Samstag zu sehen. Wir waren schon vor Ort und haben uns die Ausstellung mal angesehen.
Kunstinteressierte schnalzen bei diesen Namen mit der Zunge. Botticelli, Mantegna oder Bellini. Gemälde von diesen großen Meistern sind zurzeit im Freisinger Diözesanmuseum zu bewundern. Millionenwerte. Eines ist sogar mit Polizeischutz über die Alpen gekommen.
Ja, das war das Gemälde von dem toten Christus von Giovanni Bellini aus dem Museo Correr in Venedig. Da stand wirklich im Leihvertrag, es muss mit einer bewaffneten Eskorte über den Brenner kommen. Und ja, das haben wir organisiert.
Anna Laura della Iglesia hat das Gemälde als Schluss und Höhepunkt ans Ende der Ausstellung gehängt. Die Kunsthistorikerin hat diese einzigartige Schau mitgestaltet. Bei Leihgebern aus Prato musste sie ein anderes Versprechen einlösen, eine Videostandleitung, weil das monumentale Marienbild eine jahrhundertelange Verehrungsgeschichte hat und zur Stadthistorie gehört.
Eine Bedingung war eben, damit die Menschen dort sehen können, was mit ihrem Bild passiert, dass man einen Livestream macht. Also wenn man vor dem Bild steht, dann wird man gefilmt und das Bild geht direkt nach Prato ins Stadtmuseum. Und da kann man an einem Bildschirm anschauen, wie das Bild hier bei uns in Freising ist.
Manche der in Freising gezeigten Kunstwerke haben ihren italienischen Standort zuvor noch nie verlassen. Wie schon bei anderen Ausstellungen im Diözesanmuseum konnte Direktor Christoph Kürzeder Museen davon überzeugen, seinem Haus hochkarätige Werke für ein paar Monate zu überlassen.
Wir haben auch inzwischen, besonders in Italien, unseren guten Ruf erarbeitet als Kooperationspartner. Und so kann ich wirklich sagen, dass viele italienische Museen gerne bereit sind, Dinge an uns auszuleihen.
65 Gemälde und Skulpturen aus 27 Sammlungen sind so dieses Mal nach Freising gekommen. Natürlich haben Christoph Kürzeder und sein Team nicht willkürlich Werke angefragt. In den vergangenen Jahren waren in unterschiedlichen Museen eine ganze Reihe von Ausstellungen zur italienischen Renaissance zu sehen. Dort ging es vor allem um einzelne Künstler und kunstwissenschaftliche Themen. Das Diözesanmuseum befasst sich mit anderen Fragen.
Bei uns steht zum einen immer der Mensch im Mittelpunkt. Es geht eigentlich immer um den Menschen in seinen Beziehungen, in seiner geistigen, religiösen, aber auch ganz alltäglichen Welt. Und es ist eben für uns nicht nur der Mensch, sondern der Mensch im Kontext der großen Fragen des Lebens. Und da ist natürlich Religion an erster Stelle.
Zudem die italienische Renaissance, das Gottes- und Menschenbild grundlegend verändert hat. Die einzelne Person wird wichtig. Die Künstler zeigen Heilige und Christus nicht mehr entrückt, sondern nahbar und zugewandt. Die Schönheit der Landschaft wird entdeckt. In ihr lässt sich Gott begegnen, weil sie Teil seiner wunderbaren Schöpfung ist. In diese Schöpfung ist der Mensch hineingesetzt, um sie zu erforschen und zu verstehen. Und dennoch bleiben Geheimnisse. In der damals revolutionären Kunst suchen die Betrachter Antworten auf ihre Lebensfragen, im Diesseits wie im Jenseits.
Wir haben ja das Thema hier zum Beispiel Kindersterblichkeit. Was kann Kunst leisten, um uns zu trösten, um unsere Fragen zu beantworten? Was ist es über die Dekoration hinaus, über das Statussymbol hinaus? Und das sind ja doch Fragen, die in unserem Haus auch verhandelt werden, denn das ist unsere Geschichte der christlichen Kunst.
Die italienische Renaissance ist aber eine der wichtigsten Epochen der christlichen Kunst. Sie nutzt wissenschaftliche Entdeckungen wie die Gesetze der Perspektive oder der Anatomie. Damit schafft sie wirklichkeitsnahe Darstellungen des Heiligen und verbindet sie mit dem Alltag. Diese Bilder sprechen die Herzen und die Gefühle bis heute an. Darum wendet sich die Ausstellung in Freising nicht nur an Kunstkenner, sondern an alle.
Weil diese Bilder eine Kraft haben, die über die Generationen und auch wichtig über den Wissensstand, den ich habe über die Zeit, über die Kultur, über Ikonografie, eigentlich hinausgehend irgendwie alle anspricht und berühren wird und eben auch intuitiv wirken wird.
Davon können sich die Besucher in Freising überzeugen und sich auch helfen lassen, die Bilder noch besser zu verstehen. Wie immer macht das Ausstellungsteam des Diözesanmuseums zahlreiche Angebote zur Kunstvermittlung. Aus Freising, Alles Biel für das MKR.
Göttlich, Meisterwerke der italienischen Renaissance. So heißt die Ausstellung im Diözesanmuseum auf dem Domberg in Freising. Sie dauert vom 20. September, also ab diesem Samstag, bis zum 11. Januar. Ja, und das Museum ist von Dienstag bis Sonntag immer von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ja, raus in den Wald oder in die Heide heißt es beim Caritas Kindergarten Regenbogen im Hasenbergl ganz oft. Einmal im Jahr macht sogar jede Gruppe eine Waldwoche. Meine Kollegin Steffi Schmidt war bei dieser Waldwoche mit dabei. Servus, liebe Steffi.
Servus, Ivo.
Steffi, Wald fasziniert doch jedes Kind, oder?
Also faszinieren vermutlich schon, aber man merkt auch, dass einige Kinder gar nicht mehr so viel in die Natur kommen, sagt Naturpädagogin Julia Fritzemeier.
Erstmal an der Motorik, also viele Kinder, die es nicht gewohnt sind, fallen ständig über die Wurzel und sind noch nicht so fußsicher, sag ich mal. Und dann gibt's natürlich auch allerhand Viecher, die stören könnten und die manche Kinder einfach nicht gewohnt sind oder damit nicht zurechtkommen. So ein Wald kann auch Angst machen, das ist auf jeden Fall auch so, aber die Erfahrung mache ich eigentlich selten, dass jetzt jemand sich hier nicht nach einer Woche wohlfühlt oder auch nach einem Tag. Also die meisten gehen schon gerne mit. Aber man merkt schon, so wer von Haus 4 rausgeht, wer nicht so gerne auch mit den Eltern oder mit den Familien in den Wald geht.
Aber deshalb ist es auch ganz gut, mal ein paar Tage hintereinander in den Wald zu gehen.
Absolut, und dann ist niemand mehr langweilig, oder?
Naja, Langeweile ist ja prinzipiell mal erstmal gar nichts Schlechtes, denn aus Langeweile entsteht ja was und im Wald gibt es ganz, ganz viel zu entdecken.
Kakerlaken.
Bei uns gibt es ja jetzt keine Kakerlaken, in dem Sinne höchstens die Schaben, zum Beispiel Waldschaben. Och.
Kakerlaken, dann kannst du doch dein Käferbuch benutzen.
Mein Käferbuch? Können wir nachher mal reingucken.
Jetzt gucken.
Jetzt sofort?
Ja.
Kakerlaken. Klingt aufregend, aber für die Kinder auch ganz schön interessant, oder?
Ja, und jeder hat andere Interessen. Im Wald kann man ja nicht nur Tiere entdecken, sondern auch Hütten bauen, Brücken bauen oder was die Fantasie eben so hergibt. Auf jeden Fall bewegen sich die Kinder im Wald normalerweise total viel und das ist ja gut.
Absolut. Geht denn der Caritas-Kindergarten Regenbogen bei jedem Wetter in den Wald?
Ja, natürlich, denn im Wald gilt auch, die richtige Kleidung ist entscheidend, erklärt Naturpädagogin Julia Fritzemeier.
Wobei schon wichtig ist, dass sie festes Schuhwerk haben, nicht irgendwie Flipflops oder so. Im Sommer haben wir halt auch häufig das Problem, dass die Sandalen denn doch nicht so sind, dass man damit in den Wald kann. Aber jetzt hier so mit Turnschuhen und bei so einem Wetter ist das natürlich gar kein Problem. Wenn es jetzt regnen würde, da haben dann schon auch meine Kolleginnen darauf geachtet, dass dann wirklich jeder eine Matschhose hat dann für die Woche und eine ordentliche Regenjacke. Im Winter habe ich gemerkt, wir haben ja auch schon im Winter die Waldwochen begonnen mit manchen Gruppen. Da war es halt echt auch wichtig, dass sie alle eine Mütze aufhaben. Weil wenn man so den ganzen Tag draußen ist und teilweise sind dann doch die Jacken nicht so irgendwie, sag ich mal, so Multifunktionsjacken, sondern vielleicht was Einfacheres. Und da bringt schon so eine Mütze unheimlich viel, wenn man einfach durch den Kopf nicht so viel Wärme verliert. Also das kann ich immer empfehlen.
Mehr zur Waldwoche hören Sie im Kita-Radio auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, Steffi. Ja, in dieser Woche hat das neue Schuljahr begonnen. Für alle, die jetzt nicht auf Ferienzeiten angewiesen sind, um Urlaub zu nehmen, ist doch jetzt die beste Zeit für einen schönen Herbsttrip. Natürlich mit einem guten Buch. Aber auch für alle anderen sorgt Lesen auf dem Sofa für beste Entspannung. Passend dazu gibt's jetzt die MKR-Buchtipps. Bitteschön.
Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Dan Brown. The Secret of Secrets. Der Symbolforscher Robert Langdon ist wieder im Einsatz. Diesmal begleitet er seine Freundin Catherine Solomon nach Prag. Catherine ist Noetikwissenschaftlerin. Sie erforscht also Denken und Vernunft. Gerade bereitet sie ein Werk vor, das fundamentale Erkenntnisse über das menschliche Bewusstsein offenbaren soll. Doch dann ereignet sich plötzlich ein brutaler Mord und Catherine verschwindet. Zusammen mit dem Manuskript, das alles verändern könnte. Langdon versucht natürlich, seine Freundin zu finden und die Wahrheit über das Bewusstsein zu entschlüsseln. Dabei gerät er selbst in Gefahr. Bekannte Dan-Brown-Elemente fehlen auch in diesem Buch nicht. Geheimnisvolle Symbolik, uralte Geschichte, Verschwörungen und actionreiche Szenen an historischen Schauplätzen. Das alles sorgt für ein vertrautes Leseerlebnis. Mit seinen 800 Seiten vielleicht etwas zu lang, aber die Geschichte nimmt schnell Fahrt auf und lässt sich gut weglesen. The Secret of Secrets von Dan Brown kostet 32 Euro.
Das Kinderbuch.
Sophie Hertling. Bobo Siebenschläfer ist krank. Ja, es ist wieder soweit. Kindergärten und Kitas haben wieder geöffnet. Der Herbst steht bevor. Die ersten Nasen laufen. Im neuen Kinderbuch über Bobo hat es den kleinen Siebenschläfer erwischt. Er fühlt sich schlapp, hat Fieber und muss im Bett bleiben, während Mama und Papa sich liebevoll um ihn kümmern. Die Geschichte vermittelt Kindern behutsam, dass Krankheit zum Leben gehört, Ruhe wichtig ist und man durch Zuwendung schneller gesund wird. Auch wenn die Bobo-Geschichten eine unrealistische Vorstellung davon vermitteln, wie schnell Kinder einschlafen und wie viel sie schlafen, Bobo ist äußerst beliebt und ein idealer Begleiter für das abendliche Zu-Bett-Geh-Ritual für Kinder ab 2 oder 3 Jahren. Bobo Siebenschläfer ist krank von Sophie Hertling kostet knapp 13 Euro.
Das Sachbuch.
Julia Enders, Organisch. Die Autorin des Bestsellers Darm mit Charme lädt in diesem Buch dazu ein, den menschlichen Körper als ein intelligentes, kooperierendes System zu verstehen, statt als bloße Ansammlung von Organen. Sie zeigt, wie Organe Tag für Tag unsichtbare Aufgaben erfüllen, schützen, regulieren und heilen, oft ohne dass wir bewusst eingreifen. Durch neueste Forschung, persönliche Anekdoten und anschauliche Illustrationen macht sie klar, wie unser Innerstes uns Signale gibt. Dieses Buch ist ideal für alle, die wissen möchten, wie ihr Körper wirklich funktioniert. Nicht nur aus biologischer Sicht, sondern als Teil eines lebendigen Ganzen. Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit, Selbstfürsorge und das Vertrauen in die Regulierungsmechanismen des Körpers. Organisch von Julia Enders kostet knapp 25 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Für den Führerschein haben die meisten von uns ihn schon mal gemacht, den Erste-Hilfe-Kurs. Da lernt man alles, was man bei körperlichen Notfällen tun kann. Aber was ist eigentlich, wenn die Seele leidet? Die Malteser bieten seit einiger Zeit sogenannte seelische Erste-Hilfe-Kurse an. Ein noch recht neues Konzept. Kerstin Schmidt-Kerschbaum ist von Anfang an mit dabei und leitet in Gröbenzell solche Kurse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus unterschiedlichsten Gründen in die Erste-Hilfe-Kurse für die Seele. So Schmidt-Kerschbaum.
Das ist wirklich von jemand, der das hauptberuflich mit dem Thema betraut ist, genauso wie Teilnehmer, die ehrenamtlich zum Beispiel Seelsorger in einem Krankenhaus sind, die einfach sagen, super, wir freuen uns über mehr Input, einfach nochmal eine andere Perspektive. Und Privatpersonen, die wirklich sagen, ja, mich interessiert das, ich will einfach, wenn was kommt, schon mal irgendwie mich damit beschäftigt haben.
Kerstin Schmidt-Kerschbaum betont aber auch, die Kurse sind keine Selbsthilfegruppe. Es geht um ganz konkrete Tipps, wie man Betroffenen in Krisensituationen zur Seite stehen kann.
Für mich ein wahnsinnig tolles Beispiel aus einem der letzten Kurse war eine Frau da, die ist gekommen, weil es dem Mann tatsächlich psychisch nicht gut geht, der so verschiedene Zwänge entwickelt hat. Und neben ihr saß zufällig ein Profi, die genau das behandelt. Also ich habe jetzt Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil tatsächlich der Punkt ist, es ist so wahnsinnig super, dass die sich gefunden haben, weil es so schwierig ist, überhaupt gute Ansprechpartner zu finden.
Um die Malteser Erste-Hilfe-Kurse für die Seele geht es auch in der aktuellen Folge der Malteser Momente, zu hören auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Viele Menschen zieht es in Kirchen, sei es zum Staunen, zur Ruhe oder zum Gebet. Und oft gibt es dort auch einen besonderen Ort, an dem Besucherinnen und Besucher ihre Gedanken festhalten können, im Fürbittenbuch. Eine Art Gästebuch der Kirche, das erstaunlich gern genutzt wird.
Die Gedanken auch mal zu Papier bringen und überlegen, wie das Leben abgelaufen ist und eben Wünsche auf den Weg zu bringen.
Wenn man die Umgebung, die Kirche bewegt und wenn man vielleicht niederschreiben kann, für was man betet oder für was man dankbar ist, finde ich das ganz schönes Zeichen.
So ein Fürbittenbuch gibt es auch in der Kirche St. Michael mitten in der Fußgängerzone in München. Pater Martin Stark ist da der Kirchenrektor. Er kümmert sich um das Buch und weiß, was da so drin steht.
Ich glaube, das ist mit das häufigste Anliegen, schütze meine Familie, dass wir gesund bleiben. In vielen verschiedenen Sprachen wird hier geschrieben. Manchmal wird auch gemalt natürlich da rein. Lieber Gott, kannst du mir helfen und schauen, dass ich in eine tolle Klasse mit Marlene komme?
Ganz schön beliebt also diese Fürbittenbücher. In St. Michael dauert es meistens nur 2 Wochen und schon ist ein Buch bis auf die letzte Seite vollgeschrieben. Was so gut ankommt, das ist doch für jede Kirche was. Das findet auch Pater Stark.
Ja, ich finde, jede Kirche sollte so einen Raum des Gebetes ermöglichen. Der Wunsch, hier etwas abzulegen, was schwer auf ihrer Seele lastet, dieser Wunsch ist einfach da und mit diesem Buch versuchen wir dafür die Möglichkeit zu geben, diese Anliegen hier bei uns abzugeben.
Ob Wünsche für Freunde und Familie oder eine Bitte um Gesundheit, die Fürbittenbücher in den Kirchen haben für alles Platz. Und das natürlich nicht nur in der Urlaubszeit. Lilly Kirka für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden. MKR.